Schönen Tag alle zusammen. Haben Sie jemals an einem Rennen wie einem Marathon oder besser noch einem Hindernisparcours teilgenommen? Wie haben Sie sich am nächsten Tag gefühlt? Es ist eine Herausforderung, so etwas zu tun, da für diese Art von Aktivitäten auch viele Vorbereitungen erforderlich sind. Sie müssen Ihren Körper trainieren und konditionieren, sich in ausgezeichneter körperlicher Verfassung befinden, bevor Sie sich an eine solche Aktivität versuchen. Insbesondere, wenn Sie dies nicht bereits regelmäßig tun. Und obwohl Sie dafür trainieren, werden Sie mit Sicherheit die Auswirkungen danach noch spüren. Wenn man an einem Hindernisparcours teilnimmt, ist es das ultimative Ziel, das Rennen zu Ende zu bringen und dabei sicherzustellen, dass die Hindernisse, auf die man stößt, einen nicht vom Ziel ablenken oder abhalten. Wikipedia definiert einen Hindernisparcours als eine Reihe anspruchsvoller physischer Hindernisse, die eine Person oder ein Team normalerweise überwinden muss, während die Zeit gemessen wird. Hindernisparcours können laufen, klettern, springen, kriechen, schwimmen und verschiedene Balanceelemente beinhalten, mit dem Ziel, die Geschwindigkeit und Ausdauer der Teilnehmer zu testen. Manchmal beinhaltet ein Parcours auch mentale Tests. Heutzutage gibt es verschiedene Arten von Parcours, von denen Sie wahrscheinlich schon gehört haben. Es gibt Militärparcours, die in erster Linie dazu dienen, Rekruten mit dem taktischen Bewegungen vertraut zu machen, die sie im Kampf einsetzen werden, als auch für körperliches Training, zum Aufbau von Teamwork und um Fähigkeiten, den Problemlösung zu bewerten. Typische Parcours beinhalten Hindernisse, über die die Teilnehmer klettern müssen, unter denen sie durchkriechen müssen, über die sie balancieren oder springen oder an denen sie hängen müssen und so weiter. Pfützen aus schlammigem Wasser, Seile, Netze und Hindernisse, die man nicht anfassen darf, werden häufig verwendet, um den Parcours noch schwieriger zu machen. Oft werden spezielle Parcours angefertigt, um sich auf bestimmte Erfordernisse wie nächtliche Fortbewegung, Angriffe und Bajonett-Training zu konzentrieren. Militärparcours können auch Kletterwände und Abseilwände beinhalten. Es gibt auch aufblasbare oder luftgefüllte Hindernisparcours, auf denen die Teilnehmer eine Vielzahl von Bereichen wie zum Beispiel den Bisch-Basch durchlaufen, eine hohe, lockere Struktur, durch die man sich fortbewegen muss oder die man durchwarten muss, Netze, unten denen man durchkriegen muss, Wände, über die man klettern muss oder Löcher, durch die man springen muss. Viel Spaß! Übungsgelände können sich in Innen- oder Außenbereichen befinden. Parcours in Außenbereichen sind normalerweise schmutzig und mit Schlamm und schlammigem Wasser gefüllt. Parcours in Innenbereichen können aufblasbare Strecken sein, im Sportunterricht oder in Ferienlagern, wobei Fitnessgeräte oder was gerade griffbereit ist, benutzt werden. Sie haben vielleicht bemerkt, dass Hindernisparcours immer kommerzieller werden. Verschiedene Unternehmen für gewerbliche Indoor-Einrichtungen wie Erhöhungs- und Trampolinparks haben begonnen, Hindernisparcours in ihre Einrichtungen aufzunehmen, in vielen Fällen aufgrund der Nachfrage von Fernsehshows wie American Ninja Warrior hier in den USA ist es bekannt. Auch andere beliebte Shows im Fernsehen wie Survivor nutzen Hindernisparcours in großem Umfang. Die Show Gladiators, das damals war das sehr berühmt hier, die am Ende jeder Episode einen Indoor-Hindernisparcours namens The Eliminator hatte. Andere Shows wie Wipeout, Steve Austin's Broken Skull Challenge und viele, viele andere. Nun, wir stoßen in unserem Leben auf viele Hindernisse, tatsächlich sogar jeden Tag. Und diese treten in vielen verschiedenen Formen auf. Dinge, die uns zur Sünde veranlassen, werden als Hindernisse angesehen. Unsere Emotionen und Gefühle, die unser Denken und unsere Einstellung beeinflussen können, können auch als Hindernisse angesehen werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns auf unsere Denkweise fokussieren, damit wir geistig gesund bleiben. Das ist nichts Neues hier, nichts, was wir alle noch nicht gehört hätten, aber dennoch kämpfen wir immer noch mit verschiedenen Hindernissen in unserem Leben. Und ich beziehe mich nicht nur auf unsere physischen Kämpfe, sondern auch auf unsere geistlichen Kämpfe. Was sind also einige der alltäglichen Hindernisse, denen wir begegnen können, die mit Beispielen aus der Bibel Hand in Hand gehen? Gibt es etwas, das wir durchgemacht haben und auf das sich die Bibel nicht auf die eine oder andere Weise bezieht? Es mag nicht direkt sein, aber sie spielt sicherlich auf die verschiedenen Arten von Stolpersteinen an, auf die wir von Zeit zu Zeit stoßen. Ich habe einige Punkte. Das erste ist Angst. Es gibt zwei verschiedene Arten. Die erste Art ist nützlich und ermutigend für uns. Es ist die Furcht Gottes, die vollständige Anerkennung Gottes und dessen, worauf es ihm ankommt, durch sein Gesetz und seine Gerechtigkeit und dass wir ihm gehorchen müssen und tun müssen, was er sagt. Wenn wir Gott fürchten, indem wir ihm gehorchen, werden wir dafür mit Segen und Wohltaten belohnt, die er verspricht. Aber zuerst müssen wir die Weisheit und das Verständnis haben, um zu wissen, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Fangen wir an im Psalm 111, Vers 10. Psalm 111, in Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Und dann auch in 112, Vers 1. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Und hier ist der Kontrast zu denen, die nicht verstehen wollen, in Sprüche Kapitel 1 und Vers 7. Sprüche Kapitel 1 und in Vers 7, da lesen wir, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Und dann auch wieder zurück, Psalm 112, haben wir schon Vers 1 gelesen, aber jetzt lesen wir weiter. Wieder Vers 1 bis 8, werde ich wieder lesen. Psalm 112, Vers 1, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Vers 2, sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande, die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Vers 4. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, gnädig, barmherzig und gerecht. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Vers 6. Denn er wird niemals wanken. Der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Vers 8. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Wozu die Furcht des Herrn führt, wird in Sprüche 19, Vers 23 und Kapitel 14 erklärt. Zuerst Sprüche Kapitel 19 und in Vers 23. Die Furcht des Herrn führt zum Leben. Man wird satt werden und sicher schlafen, von keinem Übel heimgesucht. Und dann zurück in Kapitel 14, Vers 26, Sprüche Kapitel 14 und Vers 26. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung, und auch seine Kinder werden beschirmt. Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Wenn wir keine Ehrfurcht oder göttliche Furcht vor dem Herrn haben, dann erleben wir die andere Art von falscher Furcht oder Angst. In 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 7. 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Diese Art von Angst kommt nicht von Gott. Aber manchmal haben wir solche Angst, nicht wahr? Und was sollen wir tun, wenn wir Angst haben? Gott sagt uns in der Bibel sehr oft, dass wir uns nicht fürchten sollen. Schau mal Jesaja. Kapitel 41 und Vers 10 an. Jesaja, Kapitel 41 und Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meine Gerechtigkeit. Und dann schauen wir auch mal Matthäus Kapitel 10, Verse 27 bis 31 an hier. Matthäus Kapitel 10, angefangen in Vers 27. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. 29. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keine von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Vers 30. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Fürchten wir die Zukunft? Jetzt gerade. Wir wissen, was kommt. Sollten wir also einen Grund zur Angst haben? Schauen wir mal Psalm, Kapitel 56 an. Verse 11 und 12. Psalm 56 und Vers 11. Ich will rühmen Gottes Wort. Ich will rühmen des Herrn Wort. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Schlüssel zur Überwindung der falsche männlichen Furcht oder Angst ist ein totales und vollständiges Vertrauen in Gott und auch der Glaube dass Gott uns beschützen wird. Und das wissen wir, weil wir ihn verstehen, weil wir die Wahrheit kennen und ihm gehorchen. Wenn wir gelernt haben, unser ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen, sollten wir keine Angst mehr vor den Hindernissen haben, die uns in den Weg kommen. Wir sollten sie überwinden können. Nummer 2. Mangel an Glauben. Mangel an Glauben. Haben wir den Glauben, dass Gott für uns sorgen wird, dass er sich um uns kümmern wird, dass er für uns da sein wird, wann immer wir ihn brauchen? Schauen wir mal Matthäus Kapitel 17, Vers 20 an. Matthäus Kapitel 17 und Vers 20. Da sagt Jesus, er aber sprach zu ihnen, wegen eures kleinen Glaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Gott hat einen Plan für uns und wie wir Glauben an ihn haben, hat er auch Glauben an uns. Jeremia, Kapitel 29, Verse 11 bis 13. Jeremia 29, angefangen Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Vers 13. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Nummer 3. Schwäche oder Schwachheit. Schwäche oder Schwachheit. Haben wir Schwächen, die wir überwinden müssen? Was machen wir dagegen? Schauen wir wieder in Matthäus Kapitel 26, Vers 41. Matthäus 26, Vers 41. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Auch in Hebräer Kapitel 4 und Vers 15. Hebräer Kapitel 4 und in Vers 15. Da lesen wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit Leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Römer Kapitel 8, Vers 26. Römer Kapitel 8 und Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unsere Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Und dann Vers 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wir müssen unseren Schwächen mit Stärke begegnen, ebenso wie es Paulus tat. In diesem Fall nütze er seine körperliche Schwachheit als Motivation für sein Bestreben, das Werk Gottes zu tun. lesen wir 2. Korinther, Kapitel 12, Verse 8 bis 10. Angefangen, Vers 8. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Vers 10. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten und Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Jetzt, da wir diese Dinge lesen und verstehen, wo ist unser Vertrauen, wenn wir unsere Schwächen bekämpfen? In Hebräer 10, Vers 35 heißt es, dass wir unser Vertrauen, das eine große Belohnung hat, nicht wegwerfen sollen. Wir sollten unseren Lohn niemals vergessen und müssen uns ständig daran erinnern. Nummer 4. Prüfungen oder Anfechtungen. Schauen wir mal Jakobus Kapitel 1, Verse 2 bis 4 an. Jakobus Kapitel 1, angefangen Vers 2. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Vers 4, die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Vers 12, selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Leiden sind notwendig. Schauen wir 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13 an. Berühmte Stelle, 1. Korinther, Kapitel 10 und Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchungen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Alles, was wir durchmachen, können wir ertragen. Römer Kapitel 5, Vers 3 bis 5. Römer Kapitel 5 und Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und auch in Kapitel 8 und Vers 18, Römer Kapitel 8 und in Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass diese Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wir sollen Christus nachahmen, so wie er es gesagt hat, und das bedeutet in allen Dingen, einschließlich des Leidens. Philipper, Kapitel 1 und Vers 29. Philipper, Kapitel 1 und Vers 29. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber für unser Heil notwendig. Denken Sie daran, was in 1. Korinther 10, 13 steht, was wir schon gelesen haben. Gott weiß, was er tut. Er hat einen Plan für uns. Nummer 5. Menschen in der Kirche. Menschen in der Kirche. Die Gesellschaft als Ganzes ist eine ziemliche Herausforderung. Und wir werden oft von verschiedenen Arten von Menschen geprüft. Das ist normal. Aber wenn es um uns in der Kirche Gottes geht, gibt es bestimmte Arten von Menschen, deren wir uns wirklich bewusst sein müssen. Und wenn wir nicht aufpassen, kann dies schädliche Folgen haben. Schauen wir mal. Römer Kapitel 16, Römer 16, Verse 17 bis 19 an. Römer 16 und in Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr auf die achtet, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Vers 19. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid, zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Das heißt, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie auf der Hut, nutzen Sie unser Verständnis und seien Sie vorbereitet. Nummer 6. Nicht aufhören, das Werk Gottes zu tun. Nicht aufhören, das Werk Gottes zu tun. Das Werk Gottes zu tun hat seine Herausforderungen und deshalb muss die Predigerschaft sicherstellen, dass sie die Arbeit richtig macht. Und das tut, wozu sie beauftragt wurde. Eine der Aufgaben eines Predigers wird erklärt in 2. Korinther 6, Verse 3 bis 10. 2. Korinther Kapitel 6, angefangen in Vers 3. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbte Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der guten Gerüchten, als Verführer und noch wahrhaftig. Vers 9. Als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und sehe, wir leben, als die Gesüchtigen und doch nicht getötet, als die Traurigen, Vers 10, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Und auch 1. Korinther, Kapitel 9 und Vers 12. 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 12. Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht viel mehr wir? Aber wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, dass wir nicht dem Evangelium Christi ein Hindernis bereiten. Dazu gehört auch, andere zu warnen. Hesekiel, Kapitel 3, Vers 20. Hesekiel, Kapitel 3 und Vers 20. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, so werde ich ihn zu Fall bringen und er muss sterben. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seine Sünde willen sterben und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Dann schauen wir auch mal 1. Petrus Kapitel 3, Verse 14 bis 17 an. 1. Petrus Kapitel 3 und angefangen Vers 14. Da lesen wir, fürchtet euch nicht von ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vom jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zustanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schämen und schmähen. Vers 17. Denn ist es besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um gute Taten willen leidet, als um böse Taten willen. Nummer 7. Nicht richten. Nicht richten. Das kann auch ein Hindernis sein. Das kann auch schwer sein. Wie beseitigen wir diese ständigen Hindernisse, mit denen wir konfrontiert werden? Matthäus Kapitel 7, angefangen Vers 1. Matthäus Kapitel 7, Vers 1, und ich werde bis 20 lesen. Angefangen Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber, den Splitter in deines Bruders Auge, und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und sehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht von die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, dem seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange betet? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Vers 15. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schlafskleider zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, Vers 19, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und in Vers 24, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. In Vers 26, und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Nummer 8. Situationen vermeiden, die zu Herausforderungen führen könnten. Nummer 8 wieder. Situationen vermeiden, die zu Herausforderungen führen könnten. Jakobus Kapitel 1, in Vers 19 bis 21. Jakobus Kapitel 1, Vers 19. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Vers 21. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Und auch in Hebräer 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Nummer 9. Unsere Familie. Da müssen wir auch aufpassen. Unsere Familie. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 10, Vers 34 bis 37. Matthäus Kapitel 10 und angefangen Vers 34, das sagt Jesus. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Interessante Worte von Jesus. Weil das kann auch ein Hindernis sein. Und Nummer 10, Wut. Wut. Schauen wir mal Prediger, Kapitel 7, Vers 9 an. Prediger, Kapitel 7 und Vers 9. Wut kann zu Ungerechtigkeit führen, wenn wir nicht vorsichtig sein oder sind. Sei nicht schnell, dich zu ärgern, denn Ärger ruht im Herzen des Toren. Wie wir wissen, enthält die Bibel Beispiele von Personen, die mit Sicherheit Hindernissen gegenüberstanden, die sie überwinden müssten oder mussten. Und es hat bei manchen dieser Personen ein Leben lang gedauert, bis sie diese endgültig überwunden hatten. Der gebrechliche menschliche Körper, der menschliche Charakter und das menschliche Denken machen es manchmal so, wie es scheint, wirklich unmöglich zu überwinden. Aber wir müssen stärker sein und uns über diese vorübergehenden menschlichen Wünsche erheben. Vergessen Sie niemals, dass unser aktueller Zustand nur vorübergehend ist. Und jetzt schauen wir uns einige Beispiele von biblischen Personen an, die mit Hindernissen und Versuchungen zu kämpfen hatten. David. Er hatte Hindernisse und Versuchungen gehabt, viele. Frauen waren ein Problem, Krieg, und das führte zu seiner Bestrafung. In 2. Samuel, Kapitel 12, Verse 9 bis 12. 2. Samuel, Kapitel 12, angefangen in Vers 9. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, das du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Vers 10. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, Vers 11, sehe, ich will Unheil über dich kommen lassen, aus deinem eigenen Hause, und will deine Frauen nehmen von deinen Augen, und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll, an der lichten Sonne. Vers 12, denn du hast's heimlich getan. Ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Er hatte viele Schwächen gehabt. Aber trotz seiner Schwächen war Davids Herz auf Gott und die Liebe zu seinem Gesetz gerichtet. Er wurde für seine Fehler bestraft, das ist klar. Aber er bereute sie, obwohl es ein Leben lang dauerte. Noch ein Beispiel war sein Sohn, Salomon. Und er hat auch Hindernisse und Versuchungen gehabt. Und die war auch durch Frauen. 1. Könige, Kapitel 11, in Vers 1 bis 13. Und diese Hindernisse führte zu Götzendienst. In 1. Könige, Kapitel 11, in Vers 1, da fangen wir an. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharao und Moab und Ammon und Edom und Sidonisch und Hethitische, aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters Davids. So diente Salomo, der Astarte, der Göttin der Sidonier und dem Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und folgte nicht völlig dem Herrn, wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh, dem greulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berge, der von Jerusalem liegt, und dem Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter. Ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucheten und opferten. Vers 9. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandelte. Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo: Weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben. Doch zu deiner Zeit will ich das noch nicht tun, um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes will ich's reißen. Vers 13. Doch will ich nicht das ganze Reich losreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn lassen, um Davids Willen, meines Knechts, und um Jerusalems Willen, das ich erwählt habe. Noch ein Beispiel war Samson. Und er hatte unglaubliche Kraft, aber seine Schwächen waren Lust und Leidenschaft, was ihn in große Schwierigkeit brachte und Gottes Berufung vergessen ließ. Aber erst am Ende seines Lebens fand ein Sinneswandel statt, wo er Gott um Kraft und Glauben bat. Und das können Sie in Richter Kapitel 16 und Vers 28 lesen. Aber ich will jetzt zu noch ein Beispiel gehen. Das ist Hiob. Und Hindernis und sein Hindernis waren Stolz und Selbstgerechtigkeit. Und er erkannte dies gegen Ende seines Lebens. In Hiob Kapitel 42, Vers 5 und 6. Hiob 42 und Vers 5. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Vers 6. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Vers 9. Da gingen hin Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Sofa von Naama und taten, wie der Herr ihnen gesagt hatte. Und der Herr erhörte Hiob. Vers 10. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde bat. Der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Und Vers 12. Und der Herr segnete Hiob, fortan mehr als zuvor. Er besaß 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Er hat mehr als wieder von Gott geschenkt gehabt, weil er das richtig gemacht hat am Ende des Lebens. Aber es hat so lange gedauert wie die anderen Beispiele. Satan, noch ein Beispiel. Sein Hindernis war ebenfalls der Stolz. Er war ein perfektes Wesen. Aber es war nicht perfekt genug für ihn, weil er größer sein wollte als Gott. Hesekiel Kapitel 28, Vers 12. Hesekiel Kapitel 28 und Vers 12, da lesen wir: Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott, der Herr: Du warst ein vollendet gestaltetes Siegel, voller Weisheit und über die Maßen schön. Vers 15. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an die Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll von Gewalttat und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schmierende Cherub. Schirmende Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Vers 17. Weil sich dein Herz erhob, dass du schon so schön warst, und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Elias Hindernis, noch ein Beispiel, Elia. Sein Hindernis war sein zeitweiliger Mangel an Glauben, der zu Depression führte, obwohl Gott ihn immer wieder versorgte. Aber er vergaß dies schnell. Gott kam zurück und bot ihm Ermutigung an, als er dachte, er sei ganz allein. Lesen wir 1. Könige, Kapitel 19, Verse 14 bis 18. 1. Könige, Kapitel 19 und Vers 14. Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Sebaoth, geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Ältere zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimshich, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel Mahosa, zum Propheten und deine Stadt. Vers 17. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, der soll Elisa töten. Vers 18. Und ich will übrig lassen, besser ich habe übrig gelassen, 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Vers 19. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafats, als er pflügte mit 12 Jochen und sich her, und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Er kämpfte mit typischen menschlichen Schwächen, aber Gott hatte eine Bestimmung für ihn und benutzte ihn auf mächtige Weise. Jonas Hindernis war Angst, aber Gott arbeitete mit ihm zusammen, um dem Nineviten seine Botschaft zu überbringen und sie vor einer Katastrophe zu warnen. Er versuchte wegzulaufen, aber Gott sorgte dafür, dass seine Botschaft überbracht wurde. Wir können nicht davon laufen und uns von Gott verstecken, besonders wenn er eine Bestimmung für uns hat. Und andere, die Hindernisse überwunden haben, waren Josef, Mose, Gideon und Petrus, doch anfängliche Schwächen führten dazu, dass sie später das Wort Gottes mit Wort und Tat predigten. Das hier sind die großen Leute, die großen Beispiele von der Bibel, die alle human waren, alle Menschen waren. Was müssen wir tun? Ich habe noch 3 Punkte. Was müssen wir tun? Das erstens. Unser Bestes tun, müssen wir das Bestes tun und uns auf Gott verlassen. Unser Bestes tun und uns auf Gott verlassen. Philipper Kapitel 4 und Vers 6. Philipper Kapitel 4 und Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig oder stark macht. Wenn wir uns in allen Dingen auf Gott verlassen, kann er sich in allen Dingen leicht um uns kümmern. Wie es in 2. Mose 14, 14 steht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Aber schauen wir mal 1. Petrus Kapitel 5, Verse 6 bis 10 an. 1. Petrus Kapitel 5 und angefangen Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch Er hört zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Und auch in Sprüche Kapitel 3, Verse 5 bis 6, das lese ich einfach. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Nummer 2, was wir tun sollen müssen. Volles Vertrauen in Gott haben. Volles Vertrauen in Gott haben. Und was für ein besseres Beispiel, dem wir folgen können und in dessen Fußstapfen wir treten können, gibt es als Jesus Christus persönlich. Johannes Kapitel 16, Vers 31 bis 33. Johannes 16, Vers 31. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Sehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da Christus alle Hindernisse überwunden hat, erwartet er dasselbe von uns und glaubt auch daran, dass wir es mit seiner Hilfe schaffen können und an ihn glauben. Wir werden gesegnet, wenn wir Gutes tun. Psalm 119, Vers 176. Psalm 119 und Vers 176. Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Dann zurück in Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Nummer 3. Letzter Punkt. Nummer 3. Richtige Prioritäten setzen. Richtige Prioritäten setzen. Das ist auch die letzte Stelle, Matthäus Kapitel 6, Verse 25 bis 34. Matthäus Kapitel 6 und angefangen Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge eine Elle zu setzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in alle seine Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie einer von ihnen. Vers 30. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, in Kleingläubigen oder ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Vers 34. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ja, wir werden weiterhin auf Hindernisse in unserem Leben stoßen. Aber wir müssen den richtigen Fokus haben und uns daran erinnern, warum Gott uns überhaupt berufen hat, warum er uns nicht aufgibt. Genauso wie Gott hart für uns arbeitet, müssen wir dasselbe für ihn tun.